Freut mich, dass ihr heute Abend wieder gekommen seid und dass wir uns noch gemeinsam Gedanken machen können über die letzte Zeit, über das, was Gott dort zu sagen hat. Ich möchte heute eine Stelle aus dem Alten Testament nehmen, aus den Propheten, stellvertretend für viele andere Stellen, die wir auch finden können, und dann eine parallel dazu aus dem Neuen Testament. Und zwar möchte ich mit euch zusammen zuerst einmal aus Hesekiel aufschlagen, Hesekiel 37. Hesekiel 37 beginnt mit einer der wahrscheinlich bekanntesten Szenen aus dem Buch Hesekiel. Neben der ausführlichen Beschreibung des Tempels, die wir ja dann eher in den letzten Kapiteln von Hesekiel finden, geht es hier um die Beschreibung des Totenfeldes, der Totengebeine, die dort plötzlich wieder lebendig werden. Und das ist ja etwas, was der Prophet in der Zukunft sieht. Nicht etwas, was zu seinem Zeitpunkt stattfindet. Es ist auch nichts, was real stattfindet, überhaupt zu diesem Zeitpunkt, sondern etwas, was er prophetisch in die Zukunft hinein sieht. Es geht, wenn wir das Kapitel vorher anschauen, um das Volk Israel. Und zwar um die Wiedervereinigung des Volkes Israel. Das Lebendigwerden Israels. Das ist der Hintergrund in dem Kapitel vorher, was wir in Kapitel 36 haben. Da wird dann in einzelnen Prophetien auch beschrieben, dass das Volk Israel, nachdem es vertrieben worden ist, wieder zurück in sein Land kommen wird. Und das wird dann illustriert mit diesem Beispiel aus Hesekiel 37 ab Vers 1. Ich lese gerade. Die Hand des Herrn kam über mich und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene und diese war voller Totengebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele auf der Ebene und siehe, es war sehr dürr. Da sprach er zu mir, Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antworte, o Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir, Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und Odem in euch geben, dass ihr lebendig werdet und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Da weissagte ich, wie mir befohlen war, und als ich weissagte, entstand ein Geräusch, und siehe, eine Erschütterung, und die Gebeine rückten zusammen, ein Knochen zum anderen. Und ich schaute, und siehe, sie bekamen Sehnen, und es wuchs Fleisch an ihnen, und es zog sich Haut darüber, aber es waren noch kein Odem in ihnen. Da sprach er zu mir, richte deine eine Weissagung an den Odem, weissage Menschensohn und sprich zu dem Odem, so spricht Gott der Herr, Odem komme über die vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. So weissage ich, wie er mir befohlen hat. Da kam der Odem in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein sehr, sehr großes Heer. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnungen sind verloren. Es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern herausbringen und ich will euch wieder in das Land Israel bringen. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen werde. Und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Und ich werde euch wieder in euer Land bringen und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe es gesagt, ich werde es auch tun, spricht der Herr. Und dann geht es auch noch ein ganzes Stückchen weiter, aber ich will hier ja nur einen Ausschnitt nehmen von dem, was Hesekiel viel, viel weiter entfaltet und darüber beschreibt. Also zuerst einmal, das Bild, was wir hier finden, ist ja sehr beeindruckend. Es gibt auch einige große Künstler der Vergangenheit, die versucht haben, das bildlich darzustellen. Und tatsächlich, wenn wir das so lesen, dann ruft das geradezu dazu heraus, so empfinde ich das. Wahrscheinlich jemand, der gewohnt ist, irgendwelche Horrorfilme zu sehen, der könnte sich das jetzt plastisch vorstellen. Irgendwo so ein Gemetzel und nur noch ein paar Knochen liegen herum und plötzlich wie bei einem Zombie, nicht, dann rutscht das zusammen und dann steht er da wieder aus seinem Grab. Es ist ja wirklich unheimlich. Also ich weiß nicht, wenn wir das hier mal nicht nur so lesen, sondern uns vorstellen, wir wären jetzt tatsächlich auf dem Feld. Wir würden tatsächlich sehen, was Hesekiel da sieht. Erst einmal muss das sehr, sehr unheimlich werden. Und es ist hier noch ein größeres Wunder als das, was wir häufig in der Bibel finden, also häufig in Anführungsstrichen, aber häufig finden wir den Hinweis darauf, dass Gott Menschen, die gestorben sind, wieder lebendig werden lässt. Das haben wir in den beiden alttestamentlichen Propheten. Elia, Elisa können in der Kraft Gottes Menschen, die gestorben sind, wieder zum Leben zurückrufen. Oder Gott macht es durch sie. Bei Jesus finden wir das auch, an mehreren Stellen. Da gibt es den Jüngling von Nain beispielsweise, oder da gibt es Lazarus. Es gibt auch noch andere, die Jesus begegnet, die er wieder lebendig werden lässt. Auch bei den Aposteln finden wir das. Denken wir an den jungen Mann, der bei der Predigt des Paulus aus dem Fenster kippt und unten tot ist und wieder zum Leben erweckt wird. Auch da, also dass Menschen, die gestorben sind, wieder zum Leben erweckt werden, finden wir in der Bibel an einigen Stellen. Aber hier ist es ja noch viel weiter. Hier ist die Verwesung schon vorangeschritten. Die ist eigentlich schon abgeschlossen. Es ist sogar so, dass da nicht mehr die Gebeine im Grab liegen, sondern irgendwie die sind rausgenommen, die sind sogar verstreut. Worauf ziehen wir das? Später, als dieser Prozess sich umkehrt, nämlich genau das, was bei der Verwesung stattfindet, dass erst das Fleisch zerfällt, die Sehnen zerfallen und hinterher nur noch die Knochen übrig sind. Und was passiert, wenn die Knochen übrig sind ohne Sehnen? Dann fallen die auseinander. Man weiß hinterher nicht mehr genau, was gehört zu welchem. Und hier ist das so ein Feld der Totengebeine. Denn das Erste, was im Umkehrschluss passiert, ist ja, die Gebeine rücken zusammen. Das heißt, die sind wieder so, wie sie normal aussehen müssten, der Knochen an Knochen, so wie sie ursprünglich mal waren. Das heißt, hier ist der Prozess des Zerfalls schon so weit vorangeschritten, dass jeder normale Mensch total ausschließen würde, hier kann irgendwo nochmal etwas Lebendiges kommen da heraus. Bei einem, wo der Körper noch recht lebendig aussieht und er zwar tot ist, da kann man sich das ja noch irgendwie vorstellen. Denn äußerlich sieht er ja noch aus, wie er vorher als Mensch gewesen ist. Naheliegend. Hier noch viel stärker. Warum benutzt Gott dieses Bild? Weil er uns zeigen will, erstmal ist es ja auf das Volk Israel bezogen, das Volk Israel ist so tot, dass keiner auf die Idee käme, dass irgendwo wieder das Volk Israel lebendig werden würde. Und dieses Bild, dieses radikale Bild, ist, glaube ich, für uns wichtig, dass wir es vor Augen haben, denn das spricht ja der Prophet hinein in die Situation, wo das Volk Israel auch in Gefangenschaft ist, weggeführt ist. Das heißt, nicht mehr im Land wohnt. Da tritt ja Hesekiel auf. Und er sagt, ihr werdet wieder ein Volk werden. So könnte man sagen, die erste Erfüllung, die stattfindet, ist die, dass das Volk Israel wieder nach Israel zieht, Jerusalem wieder aufbaut, sich dort niederlässt. Und das passiert dann ja bis zu der Zerstreuung Israels 70 nach Christus. Wir waren gestern darüber in deinem Nachdenken. Und dann gibt es hier 130 nach Christus noch den Bar Kochba-Aufstand. Und da wird es den Juden ab diesem Zeitpunkt sogar verboten, Jerusalem zu besuchen. Jerusalem wird nach dem Bar Kochba-Aufstand zur Aelior Capitolina, also zur Stadt, also zur, hat bekommt einen neuen Namen. Es ist den Juden verboten hineinzugehen, es soll eine heidnische Stadt sein. Der Tempel steht sowieso schon lange nicht mehr dabei. Und danach beginnt diese vollkommene Zerstreuung Israels, die viel radikaler und viel tiefgehender ist. Denn auch in der babylonischen Gefangenschaft, da war ja das Volk Israel als Volk irgendwie noch beieinander. Nur nicht mehr im Land Israel. Aber sie waren relativ beieinander und konnten deshalb, als sie ausgezogen sind, auch wieder zurückkommen. Diese vollkommene Zerstreuung, wo man sagen würde, jetzt sind sie ja vollkommen tot, gar nichts mehr. Das kommt ja eigentlich erst 130 nach Christus. Das heißt, ich glaube, dass dieses Bild, was Gott hier gebraucht, um dem Hesekiel es vor Augen zu führen, das kommt erst in diese Situation hin, wirklich zum Tragen. Da, wo Israel so tot ist, dass kein Mensch mehr auf die Idee gekommen wäre, dass da irgendetwas draus entsteht. Und dass dann Stück für Stück genau das, was im Zerfall passiert ist, Stück für Stück, wo das Volk Israel zersplittert wird, wir haben ja noch unter Herodes dem Großen zur Geburt Jesu ist es noch ein einheitliches Reich. Unter seinen Nachfolgern gibt es den Tetrarchen, da ist es schon in vier kleine Provinzen aufgeteilt. Und danach, nach dem Aufstand von, also nach dem Untergang des Tempels, da wird es dann gar nicht mehr in Verwaltung der Juden gelassen, sondern nur noch als römische Provinz. Und nach 130, da ist es gar kein Judenstaat mehr, weil die Juden zum großen Teil das Land verlassen müssen. Und dann in den nächsten Jahrhunderten, eigentlich Jahrtausenden müssten wir sagen, bis in die Neuzeit hinein, da sind die Juden zerstreut in alle Winkel der Welt hinein und kein Mensch hätte sich vorgestellt, dass sie je wieder zusammenkommen würden. Und menschlich gesehen war es unmöglich. Und dann passiert das, was wir hier lesen, so Stück für Stück, wo das erste beschrieben wird, er beobachtet das und das, was alles vollkommen tot aussieht, plötzlich bekommt es in Bewegung. Man sieht nicht warum, wodurch. Die Knochen rücken zusammen, dann die Sehnen wachsen daran und dann die Fleisch wächst darüber und am Ende kommt der Körper, der dabei, also die Haut, die da ist. Und dann ist plötzlich der Leichnam. Ist ja noch nicht lebendig, ist ja nur die Leiche, wie sie eben direkt nach dem Tod gewesen ist. Und wenn wir jetzt sehen, so die Knochen, die zusammenrücken, was kann damit gemeint sein? Ich würde sagen, das ist der Anfang der zionistischen Bewegung im 19. Jahrhundert. Da hätte noch kein Mensch daran gedacht, dass das jemals passieren wird. Das war spleenige Ideen, die einige Juden gehabt haben. Wieder eine Heimstatt der Juden, so nannte man das. Dann gab es da auch den ersten Zionistenkongress in Basel, wo man dann das Programm aufgestellt hat, wir wollen einen Judenstaat gründen. Es gab dann in den Anfang des 20. Jahrhunderts die Balfour-Erklärung des britischen Außenministers, der versuchte, die Juden für den Ersten Weltkrieg zu gewinnen und ihnen dann zu versprechen, wir werden uns einsetzen, dass ihr einen eigenen Staat bekommt. In den Schreibtischunterlagen des britischen Kolonialministeriums war dafür Madagaskar vorgesehen. In Madagaskar, da wohnten wenig Leute, da hat man gesagt, gibt es keinen Ärger, keinen großen Streit, das machen wir zum Judenstaat. Und Madagaskar war gleichzeitig britischer Einflussbereich, also hatte man gemeint, das tun zu können. Und so wäre es nahe daran gewesen, das Volk Israel oder sagen wir die Juden hätten einen Staat, aber wo ganz anders. Und schließlich, weil der britische Staat sich mehr um andere Sachen kümmert, die Juden sind nicht mehr interessant, fällt das Ganze unter den Tisch und der Judenstaat Madagaskar auch. Und dann kommt der Zweite Weltkrieg. Und wieder wendet man sich an die Juden zur Unterstützung. Nicht den Juden in Deutschland, die werden ja verfolgt, aber den Juden in den USA, die Juden in Großbritannien, im Vereinigten Königreich, Australien, Kanada, Südafrika. Die fordert man auf, dass sie die Briten unterstützen. Die tun das auch. Und jetzt verspricht man ihnen wieder, ihr werdet euren Staat bekommen. Und jetzt warten sie nicht darauf, bis der Krieg zu Ende ist, sondern die ziehen dann nach Israel ein. Wahrscheinlich einige von euch kennen ja diesen beeindruckenden Film und den Roman, der dahinter steht, Exodus, wo es dann darum geht, dass eben diese Auswandererschiffe da nach Israel hineinfahren und das in erster Linie jetzt von arabischen Völkern besetzt ist. Und die Juden sich dann einzelne Teile aufkaufen, dann unter Lebenseinsatz, weil das sind verseuchte Gebiete im Norden, in dem Hulesee dort, da ist Malaria, auch in dem See Genezareth rum. Es ist eigentlich verödet, das Land. Und dann bauen sie es langsam Stück für Stück wieder auf, bis es 1948 zur Gründung des Staates Israel kommt. Und das ist dann ja wiederum gegen alle Gesetze der Politik. Denn Israel hat damals keine Unterstützung. Weder die Amerikaner setzen sich für Israel ein, noch die Briten. Deutschland würde es möglicherweise tun, aufgrund seines schlechten Gewissens. Aber es hat gerade selbst damit so viel zu tun, den eigenen Staat zu gründen, 1948, und die eigenen Kriegsschäden zu beseitigen. Das heißt, Israel ist da tatenlos. Ich weiß nicht, wenn ihr das in Büchern lest, alle arabischen Staaten ringsherum sagen, wir werden die Juden dort auslöschen. Und trotzdem entsteht dieser Staat. Ist das nicht genau so etwas, wie wir es hier beschrieben stehen, so plötzlich, da rücken Toten gemeinsam, da wächst Fleisch drüber, da entsteht wieder ein Körper, nämlich dieser Körper des Volkes Israel, vollkommen unvorstellbar, gegen alle Gesetze der Natur, wie das normalerweise stattfinden sollte. Und nachdem das alles geschehen ist, dann lesen wir ja, dann fehlt nur noch der Atem, das heißt das Leben. Und da merken wir, da warten wir bis heute noch drauf. Ja, nicht, dass das Volk Israel, also das heißt, dass Israel als Land nicht lebendig sei. Ja, das ist schon lebendig. Aber das, was da ja noch fehlt, ist dieses Leben, wie Gott das Volk zum Alten Testament haben wollte. Dass sie nämlich Gott gedient haben, ihm nachgefolgt sind. Der heutige Judenstaat ist ein säkularer Staat. Die meisten Juden in Israel sind genauso gottlos wie die meisten Deutschen. Also nicht, dass ich auf sie schimpfen will, aber geht mal nach Tel Aviv, eine Großstadt, Israel, ja, da sind die Jugendlichen doch abends nicht, die da in die Synagoge gehen. Kaum ein Jude geht da in die Synagoge, die gehen in die Disco. Ehescheidung gibt es da auch en masse. Also ihr dürft keine Illusionen haben über das Leben der Juden in Israel. Das ist genauso weltlich, wie das hier bei uns in Deutschland ist. Ich erinnere mich, auf einer Reise, die ich dort gehabt habe, habe ich dann einen Juden gefragt, so, und dann hatte er mir anvertraut, ja, am liebsten isst er Schweinefleisch. Aber eben, weil es besser schmeckt, nicht? Aber eben, er da, das darf ich seinem Nachbarn nicht sagen, nicht? Weil der sonst da vielleicht ihn irgendwo bei einem Rabbi anschwärzt, nicht?